Meine lieben Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten Gottes. Ich bin zwar gekommen und habe mich gefreut, heute Abend seinen teuren Bruder Robert Schad zu hören, aber er hat eben so angeordnet und da will ich mich fügen. Ja. Zunächst ein Erlebnis, was ich gestern Abend hatte beim Mondschein, was mit dem zu tun hat, was wir eben hörten. Da ist eine 70-jährige Dame, der ich vor vielen Jahren das Wort ins Herz sagen durfte, oder vor einer Reihe von Jahren. Gott wird sie nicht verlassen noch versäumen. Das habe ich ihr ins Herz hinein gesagt und unter Handauflegung ins Herz hinein gebetet. Und da habe ich gestern Abend etwas Unglaubliches erlebt. Wir gingen am Rhein entlang, war Vollmond, und sprachen es aus über ihre Nöte. Und da sagte ich ihr, wissen Sie nicht, dass Gott uns weder verlassen noch versäumen will? Da steht übrigens auch im Urtext zweimal das Wort Hume. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich will auf gar keinen Fall dich verlassen, auf gar keinen Fall dich versäumen. So steht es da. Das wissen Sie doch. Und das sagte die mir. Und da habe ich gestaunt, mit welch einer Raffinesse und Bosheit der Feind arbeitet an einem deprimierten Herzen. Da sagte sie mir, doch, Bruder Heller, das weiß ich, das haben sie mir ja oft gesagt, aber eine Stimme sagt mir, das sagt nicht Gott, das sagt der Teufel. Der Teufel wird es sagen, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Und da blieb ich stehen und sagte, wie können Sie so etwas glauben? Der Teufel ist der uns verlässt, wenn es drauf und dran geht. Der Teufel ist der seine eigenen Anhänger zerstört und habe dann so ein paar biblische Beispiele genannt. Der Teufel, der verlässt uns und versäumt uns und seine Macht bricht zusammen. Was sie brauchen, ist das Bestimmte und Wiederholte, sie sperren in den totalen Sieg Christi. Da will der Teufel ein Gottes Wort für sich reklamieren, als ob er es sagen könnte und dadurch einen Menschen fangen und in die Depression führen. Also, das habe ich in dieser Art noch nicht erlebt, in meinen 43 Jahren, seit ich Menschen seelsorgerlich dienen darf. Sie hat Angst, dass ich der Teufel gesagt. Sag ich, das ist aber nicht recht, da tun Sie mal Buße, dass Sie dieses Wort, das Gott selbst gesagt hat, das nur aus dem Herzen Gottes stammen kann, dass Sie das vom Teufel sich anbieten lassen. Nein, das ist nicht wahr. Entschuldigt, dieses Erlebnis steht noch so stark vor mir, und wenn nicht die Stelle jetzt gelesen worden wäre, hätte ich es vielleicht vergessen oder hätte es euch nicht genannt. Das ist das eine, was ich sagen will. Und dann will ich noch eine kleine Randbemerkung machen zu Vers 29 und noch eine kleine Randbemerkung zu Vers 30. In Vers 29, da steht, die er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Und jetzt heißt es nicht, damit die vielen Brüder auch so herrlich sind wie er. So sehen wir das immer. Sondern damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Der Schwerpunkt liegt auf ihm, dem Herrn und Haupte. Wir sind ihm doch nicht in allem koordiniert, das heißt gleichgeordnet, gleichgeschaltet. Ich möchte dazu einen kleinen Hinweis geben, der mich oft schon tief erquickt und erfreut hat. Ich lese aus Josua Kapitel 19, den 15. Vers, Josua 19, Vers 50, Verzeihung, 50, Josua 19, 50. Da ist ein eigenartiges Wort. Das hat mich tief bewegt. Da wird nämlich das Land verteilt. Und nun sind ja unter den Leuten, die da auch ihr Anteil bekamen, zwei Männer, die die ganze 40-jährige Wüstenreise mitgemacht haben, die also den Auszug aus Ägypten erlebt haben und den Einzug ins Weiße Land. Zwei Männer. Sonst kein einziger Mann. Auch der Mose nicht. Wer waren die beiden Männer? Josua und Kaleb. Und diese beiden Männer, Josua und Kaleb, sind ein wunderbares Vorbild für Christus und seine Gemeinde. Josua heißt auf Hebräisch Jehoshua und auf Griechisch Jesus. Selbe Wort. Josua oder Jehoshua oder Jesus. Ein Vorbild auf den Herrn. Das ist nicht schwer zu deuten. Und Kaleb, das heißt wie ein Herz. oder ganz eines Sinnes. Wer ist denn das? Wer kann sagen, wir haben Christi Sinn? Wem gehört das ganze Herz? Paulus, also Jesus und Paulus. Ja, die Gemeinde, natürlich die ganze Gemeinde. Kaleb, ein Vorbild auf die Gemeinde. So wie auch dieselbe Parallele finden wir bei Josef und Benjamin. Ben, als Sohn Benjamin, Sohn des Smiths. Josef und Benjamin, wenn er diese ganze Geschichte verfolgt, das ist Jesus und die Gemeinde. Und genau dasselbe ist Josua und Kaleb. Jesus und die Gemeinde. Wenn man solche Schlüssel hat, da liest man mit erregtem Herzen. Das ist spannender als in der Kriminalroman, was da geschildert wird. Unsere Zukunft, unsere Ergehen, unsere seine Stellung zu uns. Und da will ich euch etwas davon erzählen, jetzt vorlesen, was dieser Josua bekommen hat. Das ist ganz wunderbar. Das lesen wir in dem 50. Vers von Josua 19. Vers 49, und als sie die Verteilung des Landes nach seinen Grenzen vollendet hatten, gaben die Kinder Israel Josua dem Sohne Nuns. Nun oder Nun heißt Bleibestätte. Josua, der Sohn Nuns, der Sohn der Bleibestätte, der ewigen Heimat. Während dem Mose wird genannt der Knecht Gottes. Der Knecht bleibt nicht, der Sohn bleibt. Und deshalb konnte Mose nicht einziehen ins verheißene Land. Aber der Josua, der durfte einziehen, der blieb. Und mit ihm der Kaleb, weil der mit ihm ganz eines Sinnes war, ganz eines Herzens war. Josua. Sie gaben dem Josua, dem Sohne Nuns, dem Sohn der Bleibenstätte, ein Erbteil in ihrer Mitte. Lest mal alle Stellen der Schrift nach. Jesus inmitten, mitten zwischen zwei Verbrechern. Jesus inmitten der Gemeinde. Josua inmitten, in der Mitte. Er ist das Zentrum, der Mittelpunkt, der Angelpunkt, der Drehpunkt der Seinen und des Weltalls. Etwas Wunderbares. Jesus inmitten. Ja, also inmitten der Gemeinde. Jetzt kommt das Wort, der 50. Vers. Nach dem Befehle Jahwes, des Herrn, gaben sie ihm die Stadt, die er verlangte. Er hat etwas fordern dürfen. Und zwar hat er gefordert, die Stadt Timnat-Serach im Gebirge Ephraim. Das hat natürlich eine tiefe und wunderbare Bedeutung, die ich nur andeuten kann. Timnat-Serach heißt das Bild des Aufgangs. Das Bild des Aufgangs, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht, die ganze Nacht besiegt und die Finsternis abtut. Und das Ephraim heißt doppelte Fruchtbarkeit. Das Bild des Aufgangs der doppelten Fruchtbarkeit. Nach dem Befehl Gottes gaben sie ihm die Stadt, die er verlangte. Warum hat er diese Stadt bekommen? Hat er die Stadt bekommen, weil es Gott so befohlen hatte? Oder hat er die Stadt bekommen, weil er sie verlangte?
Beides.
Alle diese Fragestellungen, so oder so, die führen am Wesen Gottes vorbei. Deshalb habe ich auch so eine Angst vor so ganz entschiedenen Brüdern, die sagen, vorwärts gemacht, das ist die biblische Linie. Und damit schlagen sie um sich und imponieren und blenden und in Wirklichkeit gehen sie am Wesen Gottes vorbei. Die Erfahrung habe ich gemacht. Die Erfahrung habe ich gemacht. Die alles so feststellen wollen. Feststellen. Statiker sind das. Statiker. In Wirklichkeit ist die Wahrheit Gottes nicht statisch, sondern kraftvoll, bewegt, dynamisch. Die Wahrheit Gottes ist dynamisch. Die Wahrheit Gottes ist sowohl als auch. Das ist mir beim Studium des Apostels Paulus so ungeheuer wichtig geworden. Bei Paulus diesen unmöglichen Pfarrer, wie ein Luchter da ist, das bekannt hier, ein unmöglicher Pfarrer. Der hat seine Tauflisten nicht in Ordnung, der hat dauernd Krach mit seinen Mitarbeitern, der hat im Gefängnis gesessen, ein unmöglicher Mann, dieser Apostel Paulus. Die Wahrheit Gottes ist nicht statisch, sondern dynamisch. Seitdem ich das weiß. Das weiß ich aber erst, seitdem ich grau geworden bin. Vorher war ich auch so ein Statiker. Da war für mich die Wahrheit, das war eine Keule, mit der ich dem anderen den Schädel einschlug. Meine Brüder, das nur am Rande. Deshalb habe ich die Frage gestellt, hat er diese Stadt Timnath-Serach, hat er die auf Befehl Gottes oder hat er die nach seinem Wunsch, nach seiner Verdrohung? Gott hat sein Herz verlangend gemacht und da hat er es gefordert. So macht es Gott. Gott wirkt viel wunderbarer als wir, wir religiösen Fanatiker und Besserwisser und Rechthaber. Oh Brüder, Brüder, das sind aber Dinge, da kann man nur hineinsterben. Jetzt kommt was, worauf ich hinaus will. Sie gaben in die Stadt, die er verlangte, Timnath-Serach in Ephraim, und er baute die Stadt und wohnte in ihr. Ja, wie ist denn das? Da, wenn er die Stadt baute, da hat ihm doch Gott keine Stadt gegeben. Auch hier sehen wir, Gott gab ihm die Stadt. Es war gar keine da, es war gar nichts da und hat ihm eine Stadt gegeben. Aber der Glaube sieht in dem Gefallen Gottes schon das fertige Werk. Gott gab ihm die Stadt. Und was macht er? Er baute die Stadt. Ja, wenn Gott dir was schenkt, dann baut er uns selbst zu bauen. Ihr seht, die biblischen Wahrheiten, die göttlichen Wahrheiten in ihrer ganzen Strahlkraft, in ihrer ganzen Lebenshülle, in ihrer wunderbaren Dynamik, die die Herzen bewegt und mit Kräften füllt, diese Wahrheit widerliegt nicht den Gesetzen irdischer starrer Statik. Das heißt es. So, Brüder, ich sage das nur nebenbei. So ist die Methode Gottes mit dem Josua, mit dem Jehoshua und mit dem Kaleb, mit dem, der eines Herzens ist. Ja, das hat mich in letzter Zeit, diese Dinge haben mich bewegt. Sie liegen vielleicht ein wenig am Rande des Wortes, aber sie liegen drin. Und dann will ich noch ein Wort von Augustin sagen. Das wird euch auch freuen. Augustin hat ein wunderschönes Wort gesagt über Römer 8, Vers 30. Das will ich euch auch noch sagen. Da heißt es, welche er zuvor bestimmt hat, das ist die Vorbestimmung, die Prädestination auf Deutsch, die hat er auch berufen, das ist die Berufung. Und welche er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und welche er gerechtfertigt hat, die wird er einmal, wenn sie ganz brav und heilig und vollkommen sind, wird er sie vielleicht einmal verherrlichen. Ist wahr? Bitte? Das ist wie mit der Stadt. Die hat er verherrlicht. Und von dieser Herrlichkeit, von dieser vollkommenen Doxa, lächenlos, strahlend, ist nicht, noch nicht da. Ich rede jetzt hörig, ich rede ganz hörig. Wir haben hier jetzt zu bauen. Und die Stadt, er gab ihm die Stadt. Und er baute die Stadt. Ja, das sind göttliche Wahrheiten. Die sind Torheit nach unseren Denkgesetzen. Aber der Tor, der um Christi willen wagt, ein Tor zu werden, dass die Herrlichkeiten und Lebensrechte da bringen. Ja, die wird er auch verherrlichen. Und über dieses Wort, diesen Vers 30, sagte mal Augustin. Vor der Welt, vor den Äonen oder vor dem Kosmos oder wie man es fassen will, zeitlich oder stofflich, vor der Welt hat Gott uns zuvor bestimmt. Aus der Welt hat er uns berufen. Aber raus aus der Welt. Lass alles da hinten. Alles. Gib alles dran. Deine Weisheit und deine Dummheit, deinen Dickkopf und deine Nachgiebigkeit und deine Tugenden und deine Laster. Gib alles dran. Lass alles da hinten. Lass alles da hinten. Dein ganzer Kram und Krempel. Ja. Und so hat er uns berufen. Wenn Gott ruft, er lässt alles fallen. Und all dem entgegen. Er hat uns vor der Welt vorbestimmt. Er hat uns aus der Welt berufen, sagt Augustin. Er hat uns in der Welt gerechtfertigt. Wir stehen in der Welt der Ungerechtigkeit und sind wie die anderen Sünder. In Schlafen und Wachen und Essen und Trinken und allen den Sachen, haben wir vorhin gesungen, sind ja genau wie die anderen auch. Sodass Weltmenschen sagen, die Frommen, die sind auch nicht besser als wir. Da waren Leute so aufgeregt, der Fromme da. Da will ich doch vorne sein, da muss ich doch nicht aufregen und so weiter. Und trotzdem sind wir gerechtfertigt. Ist unser Recht fertig, fix und fertig, gerechtfertigt in der Welt und verherrlicht nach der Welt, wenn dieser Kosmos, dieser Äon, diese Welt fertig ist, zu Ende ist, verbrannt, zerstört, aufgehoben oder verwandelt ist, dann sind wir die Herrlichen, die in der Doxa, in der Glorie Gottes stehen. Und dieses Wort hat mich sehr gefreut von Augustin. Ich sage es noch einmal, zuvor bestimmt, vor der Welt, gerufen, aus der Welt, gerechtfertigt in der Welt und herrlich gemacht nach der Welt. Das heißt, dann tritt unser Herrlichsein erst in die Erscheinung. Bis dahin sieht die Welt an uns ebenso wenig Herrliches wie an dem Herrn Jesus selbst. Und wie die Welt gesagt hat, wir haben seiner nicht begehrt, so sagt auch die Welt heute, die Frommen da, diese verdrehte Gesellschaft, die können wir nicht brauchen. Weg damit. Denn er war in dieser Welt geschmäht und verkannt und gelästert und zu Tode gebracht. So sind auch wir in dieser Welt. Und trotzdem tragen wir die Herrlichkeit Gottes und Christi in unser Herzen, dass wir manchmal laut aufjauchzen möchten vor Freude und dass manchmal das enge Gefäß des Herzens zu springen droht wegen der Überfülle von Herrlichkeit dieser Welt. Haben wir alle erlebt, nicht wahr? Und das ist ein feines Wort, das möchte ich euch auch noch am Schluss sagen. Zuvor bestimmt vor der Welt, berufen aus der Welt, gerechtfertigt in der Welt, aber herrlich erwiesen, erst wenn diese Welt verbrannt und vorbei ist, dann wird erst die Herrlichkeit von allen geschaut. Jetzt sieht nur der Glaube unsere Herrlichkeit. Wir sahen seine Herrlichkeit, sagt Johannes vom Herrn Jesus in der Niedrigkeit. Die anderen sahen von seiner Herrlichkeit. Wir haben ihn nicht begehrt. Genau so geht es uns. Genau so geht es uns und nicht anders. Also sind wir erbärmliche, schwache, verworfene und törichte oder sind wir herrliche? Wer sind wir? Beides zugleich. Beides zugleich. Nicht entweder oder. Beides zugleich. Das ist ein tiefes Geheimnis von dem Wesen und Wirken Gottes durch seinen Heiligen Geist. Und davon wollte ich auch noch ein kurzes Schlusszeugnis geben. Amen.
Auch nicht Satan und die ganzen Finsternismächte, wenn sie es auch immer wieder versuchen, wir dürfen ihnen entgegenrufen, dass sie Besiegte sind, dass schon in dieser Zusage deines Wortes uns der Sieg geschenkt ist. Und dafür danken wir dir und preisen deinen heiligen Namen, dass du diese Wahrheit uns immer neu verkündest, so auch heute Abend. Und lass sie uns im Herzen ruhen und mit hinausgetragen werden in unseren Alltag, damit wir leuchtende Zeugen davon sein, dass du rechtfertigst durch das Blut Christi Jesu. Amen.
Amen. Ich bin von Herzen Dank, Gott und Vater, dass du dich so herabneigst in deiner Liebe und Güte, dass du dich für uns kleine erbärmliche Würmlein so abgibst, dass du uns rechtfertigst, dass du für uns eintrittst. Hilf, dass wir das immer wieder nehmen können, auch in Stunden der Anfechtung und uns nicht niederdrücken lassen. Stunden der Not, der Angst, in der wir so oft drinnen stehen. Gnade, dass wir dich durch Glauben ehren und immer wieder das sagen, der Vater trägt uns durch. Wir danken dir auch, Herr Jesus, dass du für uns eintrittst, dass das Brustschild nicht verrückt, dass du unseren Namen auf deinem Herzen trägst. Lass dich dafür immer wieder preisen und anbeten. Auch dann, wenn wir ganz elend und matt sind, du vertrittst uns. Dafür nimm du Dank. Geh du auch mit in diese Woche, in die kommende Woche hinein. Gnade, dass wir dir in viel Stille begegnen können und dich durch den Trubel hinreißen lassen. Segne die Gemeinde, die sich hier immer wieder versammelt. Wohn du in unserer Mitte, zelte du bei uns. Darum bitten wir dich. Und lass uns alle, die wir immer wieder hier mittwochs zusammenkommen, umgestaltet werden in dein Bild. Heranreifen zum vollen Mannesalter in Christo. Öffne uns das Herz, dass wir dein Wort verstehen. Gib Gnade, dass wir hineinwachsen in deine Liebe. Darum bitten wir dich. Denk an unsere Kinder, an alle die, die uns auf dem Herzen liegen. Gib ihnen auch nach. Wir danken dir auch für das Werk, das du hier erstellen wirst. Gib auch Gnade zur Vervollständigung des Baues, dass der Rohbau fertig wird. Gib du wieder besseres Wetter, wir bitten dich darum. Wir danken dir immer wieder, dass du in all diesen Wochen und Monaten durchgetragen hast. Du hast etwas angefangen, du möchtest auch vollenden. Geh du mit in die Nacht hinein und gib uns deinen Frieden, o Jesu. Segne uns und behüte uns. Amen.
Amen.
Adolf Heller über den Philemonbrief, Teil 1.
Meine lieben Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten Gottes. Nach dieser allgemeinen Einleitung, die auch gewissermaßen ein Programm ist, möchte ich nun zunächst heute und morgen, vielleicht auch noch übermorgen, etwas sagen über den Philemonbrief und dann über das Thema das göttliche Gebot der vollkommenen Freude als eigentliches Weihnachtsthema. Zunächst wollen wir also das Philemonbrieflein betrachten, das eines der wunderbarsten Perlen der gesamten Weltliteratur ist und auch als solches von ungläubigen Gelehrten anerkannt wird. Der Philemonbrief ist schon rein menschlich betrachtet, wenn man nicht die Enthüllungen Gottes und Christi schaut, wie wir sie besprechen wollen, wenn man die nicht schaut, ist schon der Philemonbrief ein wunderbares Kunstwerk, ein Schriftstück, das die Innigkeit menschlicher Liebe, menschlicher Mitgefühle enthüllt, wie kaum etwas anderes in der gesamten Weltliteratur und ist als solches auch anerkannt. Und nun will ich zunächst einmal dieses kleine Brieflein lesen, beziehungsweise euch in die Erinnerung zurückrufen. Also hört jetzt mal das Brieflein an, als hättet ihr es noch nie gehört. Genauso wie er damals geschrieben worden ist, der Brief, und unter geradezu dramatischen und erschütternden Umständen ausgehändigt und mitgegeben wurde zu einem schweren Gang. Paulus, ein gefesselter Christi Jesu, und, also das ist zunächst der Absender, und Timotheus, der Bruder, an, jetzt kommt die Adresse, Philemon, den Geliebten und Mitstrategen, steht da im Urtext. Nein, mit Werker, mit Wirkenden, Synergos steht da. Den Mitwirkenden und Appia, der Schwester, und Archippos, unser Mitstrategen, Mitkämpfer, Mitstrategen, was das ist, werden wir vielleicht daher sehen. Und der Gemeinde, die in deinem Hause ist. Also dieser Brief geht an eine Hausgemeinde, aber als besondere Empfänger werden genannt Philemon, der Geliebte und der Mitarbeiter, Appia, die Schwester, und Archippus, der Mitkämpfer, der Gottesstratege. Die werden besonders genannt und als Gesamtadresse die Gemeinde im Hause, die Hausgemeinde. Das ist also der Empfänger. Und nun beginnt der Brief, wie das üblich ist. Wir schreiben am Schluss eines Briefes, herzliche Grüße, dein. Aber damals war es üblich, den Gruß am Anfang des Briefes zu stellen. Auch am Schluss noch einmal ein Gnadenwunsch, ein Gnadengruß. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Schreiben Paulus und Timotheus an die Hausgemeinde in Kolossae, war das, getragen im Hause des Philemon abgehalten und zwei Mitarbeiterinnen, oder einer Mitarbeiterin und einem Mitarbeiter, einem Mitkämpfer. Und dann beginnt der Brief mit einem Dank gegen Gott. Ich danke meinem Gott, indem ich alle Zeit deiner erwähne in meinen Gebeten. Er redet jetzt besonders an den Philemon. Deshalb hat man auch den Brief genannt, den Philemonbrief. Obgleich man ihn auch hätte nennen können, den Kolosserbrief Nummer 2, hätte man ihn auch nennen können. Ich danke meinem Gott, indem ich alle Zeit deiner erwähne in meinen Gebeten, weil ich höre von deiner Gottesliebe und von dem Glauben, den du hin zu dem oder hinein in den Herrn Jesus und hinein zu allen Heiligen hast. Liebe und Glauben hinein in den Herrn Jesus und hinein zu allen Heiligen. Brüder, ich weiß nicht, ob ihr mal eine Predigt gehört habt von dem Glauben hinein in alle Heiligen und von der Liebe hinein in alle Heiligen. Das sind wunderbare Dinge, die uns heute verloren gegangen sind und die es in ihrer ganzen beseligen Fülle und Tiefe und Schönheit neu zu ergreifen gilt. Dadurch, dass oder in der Weise, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam wird, in der Anerkennung alles Guten, das in uns ist gegen Christus. Die Gemeinschaft des Glaubens wirkt sich darin aus, dass man in seinen Brüdern anerkennt, in dem ist eine Anerkennung alles Guten, was die Gläubigen haben zu Christus. Also ist meinetwegen da irgendwie ein verdrehter Heiliger, ein Starrkopf, ein Rechthaber, ein Wichtigtuer, ein aufgeblasener Bursche oder irgendwie, mit, oder ein Mensch, der noch nicht so ganz in Ordnung ist, dessen Leben nicht stimmt und so weiter. Dass man erkennt, auch in dem, der durchaus nicht so ist, wie Gott ihn gern hätte und wie ich ihn gern hätte, in dem ist Liebe und Glauben zu dem Herrn Jesus. Und da ist Gutes in ihm, zu dem Herrn Jesus. Der liebt den Herrn und der sehnt sich nach dem Herrn und der bekennt den Herrn. Und das erkennen wir an. Und darin zeigt sich die Gemeinschaft des Glaubens. Die Gemeinschaft des Glaubens, der Art, dass sie wirksam werde, innen drin in der Anerkennung. Da steht N, das heißt innen drin, wesenhaft drin. Alles Guten, das in uns ist, gegen Christus. Wir erkennen an, und ihr erkennt an, dass auch in den anderen Gläubigen, die längst nicht so sind, wie sie sein sollten und könnten, dass da eine Tendenz, eine Neigung, ein Hingeneigtsein zu Christus ist. Das wollen wir anerkennen. Das ist das Erste. Dass wir dann eventuell dem unter vier Augen sagen, hör mal, Bursche, ich muss dir mal ganz offen mit was sagen, das ist nicht richtig, so sollte es sein. Dass wenn wir den Mut dazu haben, es ist viel schwerer, einem etwas zu sagen, als sich etwas sagen zu lassen. Es ist viel leichter, sich etwas sagen zu lassen. Es ist viel schwerer, etwas zu sagen. Und beides müssen wir lernen. Wir müssen lernen, uns was sagen zu lassen, wirklich sagen zu lassen, als vom Herrn. Sagen, jawohl, ich lasse mir das sagen. Aber noch schwerer ist es, den Mund aufzumachen und zu sagen, hör mal, ich muss dir das sagen. Um der Ehre des Evangeliums willen, um deinetwillen und auch um meinetwillen. Und das Erste aber ist, dass wir das Gute anerkennen, das da ist. Denn wir haben große Freude und Trost durch deine Liebe oder über deine Liebe, weil die Eingeweiden der Heiligen, wo steht Herzen? Hier in diesem Brieflein, da steht jedes Mal im Urtext die Eingeweiden. Herzen, die Lunge und die edlen Organe. Nun sind sich die Gelehrten da nicht einig. Einige meinen, es sind nur die edlen Organe in der Brusthöhle gemeint, mit dem Splanchna, und andere sagen, nein, das sind auch die Organe der Bauchhöhle gemeint. Magen, Darm, Geschlechtsorgane, die sind auch gemeint. Das ist keine nebensächliche Frage. Das ist von ungeheurer Bedeutung. Von ungeheurer Bedeutung. Für unser Glaubens- und Heiligungsleben. Ich will vielleicht später mal darauf eingehen, wenn es sich begibt noch. In uns ist große Freude wegen deiner Liebe, weil die Eingeweiden der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Ja, was hat denn der Paulus davor? Warum macht er so eine lange Einleitung, so einen langen Gruß? Er könnte doch einfach sagen, ich danke meinem Gott, dass du mein lieber Bruder, dich wohlbefindest. Und stattdessen zählt er auf, du tust Gutes den anderen und wir erkennen das an und du erkennst das an und hast ein Gefühl dafür, für das, was gut und recht und Christus zugeneigt ist, auch in den anderen. Warum macht denn der so lange Geschichten? Der hat doch was vor, der Paulus. Das ist ein schlauer Mann, war ja ein Jude. Jude sind ja besonders schlau von Natur. Der hat was vor, der hat was in petto. Der hat was vor. Der hat da sich eine Sache vorgenommen, die er ganz vorsichtig, und die er ganz vorsichtig herumgeht. Jawohl, so ist es auch. Aber in der Kraft des Heiligen Geistes und der Liebe. Er hat etwas Großes und Gewaltiges vor. Und das ist jetzt kommt der eigentliche Brief. Das alles, das war die Einleitung. Jetzt kommt der Brief. Deshalb, darum, wegen all dieser Dinge, die er jetzt genannt hat, deshalb oder darum, obwohl ich große Freimütigkeit in Christo Jesu habe, Freimütigkeit, das heißt, frei alles heraussagen. Das ist ein wunderbares Wort, was leider verloren gegangen ist unter den Frommen. Parresia, frei und offen heraussagen. Das heißt eigentlich Freidigkeit, hat das im Mittelalter geheißen. Und daraus hat man gemacht Freudigkeit. Das ist ein Wort Freidigkeit, weil man das wirklich erkennt. Aber das heißt in Wirklichkeit Freimütigkeit oder frei und offen heraussagen. Ich habe große Freidigkeit, ich bin freimütig genug, dir zu gebieten. Oh. In Christo, was ich gehört, was ganz in der Ordnung wäre. Na nun, was haltet denn jetzt vor? Ich habe Freidigkeit. Ich könnte es machen. Ich könnte dir jetzt gebieten, so wird gehandelt. Das wird getan. Das wird gemacht. Das könnte ich. Das könnte ich. Aber ich tue es nicht. Ich weiß nicht, obwohl ich große Freiwilligkeit, Freimütigkeit, Freimut hätte, dir zu gebieten, was ich gehört, bitte ich dich vielmehr um der Liebe willen, da ich nun bin Paulus, der Alte, jetzt aber auch ein gefesselter Schwerverbrecher, ein Desmios, ein Gefangener des Herrn oder Jesu Christi. Ich bitte dich, und jetzt kommt's, endlich ist er soweit, oder ich ermahne dich, oder ich ermuntere dich, für mein Kind, mein betont im Urtext, das ich gezeugt habe in den Fesseln, Onesimus. Und jetzt tritt eine neue Person auf. Jetzt muss ich euch, ehe ich weiterlese, damit ihr die wunderbare Innigkeit des Briefes begreift, muss ich euch etwas erklären. Und damit auch eine etwas deutlichere Einführung in diesen Brief geben. Es war in der damaligen Zeit kein Unrecht und keine Sünde, Sklavenbesitzer zu sein. War keine Sünde. Obwohl die Sklaven ein unglaublich hartes Los haben. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den Shalom Asch, den Apostel, gelesen hat. Der Apostel von Shalom Asch, dieses Buch, beschreibt die Entwicklung und den Weg des Apostels Paulus. Hat das jemand von euch gelesen? Ich habe mit, Wolfgang, du kennst auch nicht. Ich habe mit tiefster Ergriffenheit dieses Buch gelesen. Ich habe manchmal heiße Tränen geweint vor Ergriffenheit. Ich habe das Buch dann meinen Brüdern gegeben, meinen Freunden und Mitarbeitern. Denen ist es genauso gegangen. Die haben es auch gelesen. Shalom Asch, der Apostel. Da ist auch eine Schilderung, wie die Sklaven in den Schmelzöfen in Korinth, welch ein unglaublich hartes Leben sie hatten. Wir machen uns gar keinen Begriff von der unglaublichen Härte der Sklaverei zur Zeit des Apostels Paulus. Es war zum Beispiel gar kein Unrecht, wenn man einen Sklaven zerhackte in Portionen und hat dann das Fleisch in den Karpfenteich geworfen und hat die Karpfen gefüttert fürs nächste Festessen, das da fette Karpfen gibt. Es war gar kein Ungewöhnliches, dass Nero die Christen einnähte in Tierfälle und sie in der Arena den ausgehungerten Bestien, den Löwen vorwarf, die sie dann zerrissen haben, getötet, gefressen. Es war gar nichts Besonderes, dass die Sklaven mit Werg umwickelt wurden und dieses Werg in Öl getränkt wurde und dann diese Sklaven angebunden wurden und unter Ohren betäubender Musik, um ihre Schmerzenslaute zu übertönen, dass man sie anzündete und als lebende Fackeln in den neronischen Gärten waren. War gar nichts Ungewöhnliches. Mit den Sklaven konnte man machen, was man wollte. Und entsprechend schlimm war auch die Auffassung, wenn ein Sklave durchging, wenn ein Sklave fortlief, so war das ein nicht nur ein Diebstahl, das war ein Raub. Der hat seinen Herrn beraubt, nämlich seine eigene Person. Er hat in seiner Person, in dem er fortlief, hat er seinen Herrn beraubt. Er war ja ein Eigentum, er gehörte ja zum Vermögen seines Herrn. Und diese durchgebrannten Sklaven, wenn die erwischt wurden, da bekamen sie ein F, das heißt Flüchtling, eingebrannt, entweder in die Stirne oder auf die Brust, und bekamen, je nachdem, wo sie gefangen wurden, damals gab es ja noch kein einheitliches Recht, wie heute etwa, da wurden sie entweder ausgepeitscht oder wurden so lange eingekerkert oder wurden zu so vielen anderen Strafen degradiert, ganz schlimme Art, und wurden ausgeliefert, und die Herren konnten sie dann töten, wenn sie wollten. Oder sie konnten sie nochmal bestrafen. Das war also ganz grauenhaft. Und man muss das mal nachlesen von zeitgenössischen Berichten, wie das damals war. Und nun hat einer von den Sklaven dieses Philemon. Also dass der Sklave hatte, war keine Sünde. Übrigens schreibt auch Paulus, bist du als Sklave zum Glauben gekommen oder berufen worden und du kannst frei werden, dann bleibe lieber. So, dann bleibe lieber Sklave. Unglaublich. Wir sehen also, dass die ganze Bewegung der Sklavenbefreiung, dass das ja menschlich ist, etwas Edles ist. Das ist ein wunderbares. Sklavenbefreiung von Südamerika zum Beispiel. Eine wunderbare Bewegung. Aber Gott urteilt anders. Gott urteilt anders. Das sind Dinge, meine Lieben, die müssen wir als Glieder des Leibes Christi verstehen. Und nicht in den allgemeinen Idealismus, da alle Menschen heilen und gesund machen und so weiter. Wir müssen das verstehen. Wenn du frei werden kannst, bleibe lieber ein Sklave. Bleibe lieber. Und nun war also, bitte?
Bleibe unten, halte dich.
Ja. Also bleibe lieber ein Sklave. Ja, nur waren die wenigsten das zu übersetzen. Es gibt ganz wenige Übersetzungen, die das wagen, so zu übersetzen. Ja. Die sind von der allgemeinen Menschheitsverbesserung angesteckt und legen dann ihre eigenen Meinungen hinein in die Übersetzungen. Bleibe ein Sklaven. Nun hat also dieser Philemon, das war also ein gläubiger Mann, und Paulus hat ja von dem sehr lobenswerte Dinge gesagt. Nun könnte man sagen, so echt muss das ja nicht gewesen sein mit der Frömmigkeit des Philemon, sonst wäre der Sklave nicht durchgebrannt. Wenn er seine Sklave anständig behandelt hätte, wäre er nicht durchgebrannt. Könnte man sagen. Wenn das nicht gläubiger Fabrikbesitzer ist, dann soll er seinen Leuten einfach doppelter Gehalt geben. Dann glauben wir an sein Christentum. Sonst nicht. Ja. So urteilt man dem Fleisch nach. Was auch der Grund gewesen sein möge, wir wissen es nicht. Der Mann hier, der Sklave Onesimus, ist durchgebrannt. Heißt auf Deutsch nützlich, nebenbei bemerkt. Wird nachher ein Wortspiel daraus geformt. Macht der Paulus ein Wortspiel. Der nützlich, der Sklave nützlich. Der ist durchgebrannt. Der wollte einfach kein Sklave mehr sein. Kann man ja verstehen. Wollte sein freier Herr sein. Durchgegangen. Ja. Und geriet in Gefangenschaft und wurde eingekerkert in dieselbe Zelle, wo Paulus war. Als Verbrecher. Paulus war ja auch ein Verbrecher, also denn dazu. Ja. Nun waren die zwei beisammen. War vielleicht noch mehr, wissen wir auch nicht. Jedenfalls ist der Onesimus durch die Unterredungen mit Paulus zum lebendigen Glauben gekommen. Oder ein Gottesdienst. Und nun sagt der Paulus so, und jetzt gehst du wieder zurück zu deinem Herrn. Jetzt gehst du wieder dahin, wo du durchgebrannt bist. Jetzt machst du das Unrecht, das du begangen hast, dass du dich deinem Herrn entzogen hast, dass du also ein Räuber warst an dem Vermögen deines Herrn, machst du jetzt wieder gut. Gehst zurück zu deinem Herrn. Oh, stelle ich mir vor, da hat der kaum bekehrte Onesimus, der natürlich noch keine tiefen Erkenntnisse hatte und dessen Lebensgebieten denken, fühlen und wollen noch nicht unter der Zucht des Heiligen Geistes standen, wie bei einem, der drei oder vier Jahrzehnte schon gläubig ist, der sagte, oh lieber Bruder Paulus, der schlägt mich tot. Der schlägt mich tot. Denn das war üblich, oder das geschah oft, dass sie derart gepeitscht wurden, bis sie tot waren. Am oft vor. War gang und gäbe. Das kann ich nicht. Doch, sagt Paulus, der schlägt dich nicht tot. Dein Herr nämlich, von dem du erzähltest, der ist durch mich so zu Christus gekommen, wie du jetzt zu Christus gekommen bist. Ich bin sein geistlicher Vater und habe eigentlich einen Anspruch an ihn und seine Kraft und seine Zeit und sein Vermögen. Das geht aus den kommenden Versen hervor. Ich habe einen Anspruch an ihn. Er müsste mir als mein geistlicher Sohn dienen, wie ein Sohn seinem Vater dient. Aber diesen Anspruch hat er nicht erlangt, sondern dann hat er ihm nur gesagt, ich könnte es ja so machen. Mit der großen Freudigkeit dir zu sagen, was ich gehört. Das ist auch eine Wahrheit, die heute verloren gegangen ist. Dass ein Mensch, der der geistliche Vater eines anderen ist, an den göttliche, heilige Ansprüche hat. Nicht, dass der mir seinen Zehnten zahlen muss von allem Einkommen. So Schlauberger gibt es ja auch. Das nicht! Das nicht! Sondern vielmehr um der Liebe willen und um Gottes und Christi willen, sich selbst in irgendeiner Weise auch in den Dienst Gottes zu begeben. So wie ein Vater, ein irdischer Vater seinem Sohn sagt, hör mal Junge, jetzt machst du das, und dann machst du das, und dann holst du mir das, und erledigst das, und so weiter. Genauso ist es im Geistlichen. Ich hätte recht, ich hätte einen Anspruch, ich könnte verlangen, sagen, so wird es gemacht. Aber ich will das nicht tun. Ich will verzichten auf dieses Recht. Ja, das ist das, was wir gestern Abend andeuteten. Die starre Statik und die heilig-göttliche Dynamik. Meine Freunde, das sind wunderbare Dinge, die der seelische Mensch und der Gesetzesmensch und der Wichtigtuer ein Recht haben, nicht kapiert, nicht vergreift. Ich will auch nicht verlangen. Hier sagte nun Paulus, oder ich will so sagen, ich will das weiterführen, du brauchst gar keine Angst zu haben, sagt Paulus, ich gebe dir einen Brief mit. Ich gebe dir ein Schreiben, ein Begleitschreiben. Und diesen Brief lieferst du, sobald du deinem Herrn ausgeliefert wirst, den gibst du deinem Herrn. Und ehe dein Herr etwas befiehlt, soll er erstmal diesen Brief lesen. Und dieser Brief, dieser Begleitbrief, der einen geschichtlichen, realen Hintergrund hat, so wie jeder deiner Briefe, den du geschrieben hast und den ich geschrieben habe, dieser Brief ist der Philemon-Brief. Wenn wir das bedenken, da gewinnt das alles eine kolossale Plastik. Es wird ganz lebendig, bildhaft und schön. Dieser Brief. Nun lese ich weiter diesen Brief. Ich hätte große Freimütigkeit, noch einmal, Vers 8, in Christo Jesu dir zu gebieten, was sich geziemt. Aber ich bitte dich um der Liebe willen. Ich bin jetzt Paulus der Alte und bin ein gefesselter Jesu Christi. Du bist ja ein reicher Mann, Philemon. Du hast ja viele Sklaven. Und du kannst dir erlauben, anderen Wohl zu tun, als eine Hausgemeinde bei dir. Aber ich bin ein alter, armer Mann und sitze hier im Gefängnis. Sagt er mir so nebenbei. Mein Kind, ich bitte für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Banden, durch den Samen des Wortes Gottes, durch den Heiligen Geist wurde er gezeugt hinein ins Leben Gottes und Christi Jesu. Mein Kind, Onesimus, nützlich, der einst unnütz war, bis jetzt war der ja kein nützlich, es war ein unnützlich oder ein Nichtsnutz, weil er durchgebrannt ist, war ein Verbrecher. Jetzt aber dir und mir nützlich ist. Hier steht im Urtext Euchrestos, ein wunderbares Wort, kommt noch zweimal vor im Neuen Testament, aber ich will euch auf diese Dinge nicht eingehen. Das war, für mich war es eine Fundgrube von Seligkeiten, als ich das entdeckte. Den ich zu dir zurückgesandt habe, ihn, das sind meine Eingeweide, mein Herz. Da steht wieder das Wort Eingeweide. Meine Eingeweide, mein Herz und meine Lungen, meine Nieren und meine Organe, meine inneren Organe, ohne die ich nicht leben kann. Ihn, er ist mein Herz, er ist mein Eingeweide. Und den sende ich jetzt zurück. welchen ich bei mir behalten wollte, auf dass er statt deiner mir diene in den Banden des Evangeliums. Ich habe eigentlich geplant, den behalte ich zurück. Denn eigentlich hat ja sein Besitzer, der Philemon, der hätte ja eigentlich die Pflicht, mir zu dienen. Aber dem geht's gut in seinem Palast und seinen vielen Sklaven und der denkt gar nicht an mich. Und dafür habe ich jetzt einen seiner Sklaven bekommen. Und der ist jetzt mein geistlicher Sohn. Und da könnte ich den zurückhalten, dass er mir dient. Irgendwelche Arbeiten. Denn damals war ja eine gewisse Bewegungsfreiheit auch in den Kerkern. Ob man in dem äußeren oder in dem innersten Kerker war. Aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. Eigentlich wollte ich ihn zurückbehalten, dass er statt deiner mir diente. Das heißt, du solltest mir dienen. Du tust es aber nicht. Dir geht's so gut. Ich sitze hier als Gefangener. Und da wollte ich ihn behalten und sagen, du bleibst bei mir, gewissermaßen als Stellvertreter für deinen Herrn, der den Dienst, den er mir schuldig wäre, denn er ist ja mein Sohn, er ist ja durch mich zum Glauben gekommen, den er mir nicht tut. Da ist jeder Gedanke schon rein kulturell, äußerlich gesehen, wunderbar. Wie viel mehr, wenn wir nachher an die innere Bedeutung, wenn wir dieses Wort in der Christusschau sehen, wie das Wort sich fortlaufend an jedem erfüllt, der zum Glauben kommt. Und wenn wir in Paulus ein Bild sehen für Gott, den Vater, und in dem Philemon, dem Geliebten, Philemon heißt auf Deutsch der Geliebte oder der Liebende, Christus, und in dem durchgebrannten Sklaven, in dem Verbrecher, und selbst, da wiederholt sich das Brieflein dauernd. Das wiederholt sich dauernd. Das war, und das ist jetzt, und das wird sein. Das vollzieht sich jetzt an der Gemeinde. Und das vollzieht sich zuletzt am Weltall. Das ist ungeheuer. Das nimmt einem das Herz weg, wenn man das sieht. Da kann man frohlocken und anbeten. Aber ich will mal bei der sachlichen Auslegung bleiben. Statt deiner mir dienen. In den Banden des Evangeliums. Also ich könnte befehlen. Ich tue es aber nicht. Ich tue es nicht. Ich könnte ihn behalten. Ich könnte sagen, jawohl. Der tut das. Was der Philemon mir nicht tut, was er mir schuldig ist. Könnte ich machen. Ich tue es nicht. Und jetzt kommt ein ungeheures, wunderbares Wort. Eine Wahrheit, die mich seit 20 Jahren beschäftigt. Es ist die biblische Wahrheit des Synergismus, des Mitwirkens des Geschöpfes. Aber ohne deinen Willen wollte ich nicht. Ja, will ich dir sagen, Bruder Heller, hat denn der Paulus sich bekehren wollen, als er nach Damaskus reiste? Hat er sich bekehren wollen? Hat Paulus, als er noch ein Saulus war, Gott dienen wollen?
Ja.
Hat er das auch getan?
Ja.
Mit Eifer?
Jawohl.
Mit totalem Einsatz? Aber irregeleitet. Eifer und Einsatz und Opfer und Intelligenz im Dienste Gottes sind noch kein Beweis, dass man wirklich Gott dient. Meine lieben Freunde, was das? Ja, glaubt ihr, ein echter Nationalsozialist und ein echter Kommunist, glaubt ihr, dass sie bereit sind, ihr Leben zu lassen für ihre Ideen? Glaubt ihr das? Und haben es auch getan. Glaubt ihr, dass eine Bewegung, deren Leute zum allergrößten Teil keine Gewissheit ihres Heiles haben, öffentlich vor den Augen von Zehntausenden sich in einer öffentlichen Taufe bekennen, ihrer christlichen Bewegung sich taufen lassen und dass die sich einsperren lassen, ehe sie Heil Hitler sagen und umbringen lassen? Glaubt ihr das? Die Bibelforscher haben das getan. Den größten Blutzoll im Nationalsozialismus haben nicht die evangelische oder die katholische Kirche gebracht. Haben nicht die Freikirchen gebracht. Haben auch nicht die Hauskreise gebracht. Die haben die Bibelforscher gebracht. Obwohl die Bibelforscher in ihrer großen Mehrheit persönlich keine lebendige biblische volle Gewissheit, die Freude ihres Heiles haben. Haben sie nicht. Ich habe schon mit vielen gesprochen. Stimmt's? Ja. Ihr meine Lieben, diese Dinge zu erwägen, sind von ungeheurem Wert. Und es ist gut, dass wir hier in diesen stillen, besinnlichen Stunden im kleinen Kreis mal über solche Zusammenhänge nachdenken. Das ist sehr wichtig und wertvoll. Ja, also hat Paulus gewollt? Hat er Gott gewollt? Ja, ja. Aber als Fanatiker? Und da hat Gott ihn zerbrochen. Und da sofort war seine erste Frage: Herr, was willst du, dass ich tun soll?
Hilfst du?
Was willst du, dass ich tun soll? Und da hat er es gesagt bekommen. Meine Freunde, das sind Dinge, die müssen wir einmal durchdenken und müssen wir bis zu gewissem Grad an uns und an anderen durchleiden und durchlieben, um sie wirklich zu verstehen.
Darf ich noch schnell?
Bitte, natürlich, natürlich.
Ja. Und der Herr Jesus respektiert auch in dem Moment den Willen des Saulus, in dem er spricht: Es wird dir schwer fallen, wieder den Stachel zu lücken. Das heißt, du könntest jetzt immer noch ausschlagen, wenn du willst. Aber es wird
nicht schwer fallen. Ja.
Wird auf dieses Wort ziehen, dass er noch einmal die Entscheidung in seinem eigenen Herzen anerkannt fand vom Herrn, da war es aus.
Da kam die Kapitulation. Jetzt breche ich ab. Unsere Zeit ist um. Es ist 8 geworden, nach 9 geworden. Wir machen morgen früh hier weiter und werden dann, wenn wir anfangen, ich will dann diese ganze Geschichte rein äußerlich fertig machen am Brieflein, und dann will ich euch zeigen, wie die letzten und tiefsten Herzenstendenzen Gottes und Christi hier enthüllt sind, dass sie uns einfach überwältigen und dass jeden Furcht von uns genommen wird. Und dann können wir die Weihnachtsbotschaft fassen: Fürchtet euch nicht, siehe, große Freude. Ja, machen wir morgen früh um 10 Uhr weiter.